NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
Im Prozess um den tödlichen Messerangriff von Mannheim ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt. Es gibt mehr Unfälle an Bahnübergängen. Und Israel hat jetzt auch eine Bodenoffensive in Gaza-Stadt gestartet. Das war einer dieser Fälle, der die Menschen in ganz Deutschland fassungslos gemacht hatte. Ende Mai vergangenen Jahres war ein Mann in Mannheim bei einer Kundgebung mit einem Messer auf die Teilnehmer losgegangen. Er hat da auch auf einen Polizisten eingestochen, der die islamkritische Veranstaltung schützen sollte, und er hat 4 weitere Menschen schwer verletzt. Heute hat das Oberlandesgericht Stuttgart den Afghanen zu lebenslanger Haft verurteilt, unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes. Und außerdem hat das Gericht noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, heißt, der Mann kommt nicht nach 15 Jahren frei. Christian Scharf, NDR 2 Mannheim.
Der 26-jährige Afghane hatte vor rund 1,5 Jahren bei einer Kundgebung der islamkritischen Vereinigung Pax Europa auf dem Mannheimer Marktplatz überraschend angegriffen und den Polizisten Rufenlauer mit einem Messer schwer am Hals verletzt. Der 29-jährige Polizist starb 2 Tage später. Der Täter hatte sich nach den Ermittlungen im Internet radikalisiert und wollte in Mannheim so viele vermeintlich Ungläubige wie möglich töten. Er entschuldigte sich in seinen letzten Worten vor Gericht in knappen Sätzen. Es sei eine verrückte Tat gewesen. Der heute 26-Jährige war 2013 als Asylbewerber nach Deutschland gekommen und lebte mit seiner Frau und 2 kleinen Kindern im südhessischen Heppenheim.
Ja, und der Täter war ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan, aber es gab ein Abschiebeverbot, vermutlich weil er damals noch jünger war. Dazu die Frage an Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte. Gerade mit Blick auf seine Einträge in radikalen Chats, wie weit hätten die Sicherheitsbehörden den Mann vor dem Anschlag auf dem Schirm haben können?
Das Tragische an diesem Fall ist, dass sie ihn überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, weil er relativ gut integriert zu sein schien, weil er eine Ehefrau, weil er 2 Kinder hatte, weil er in gesicherten Verhältnissen lebte und sogar nach außen ganz konkrete Zukunftspläne hatte, sich selbstständig machen wollte. Und das, was er in den Chats gemacht hat, das ist verborgen geblieben. Und er hat auch nicht mit den klassischen Operatoren des sogenannten Islamischen Staates gechattet, die Anleitungen geben, sondern der hat einfach nur gelesen. Und der Rest ist in seinem Kopf passiert.
Und wenn die Abschiebung früher wegen seines Alters ausgesetzt war, wie weit hätten die Behörden das nochmal prüfen müssen, als der Mann dann älter war?
Er ist ganz jugendlich nach Deutschland gekommen, zusammen mit seinem Bruder. Und dann ist er in Jugendfürsorgeeinrichtungen gewesen, hat dort seine spätere Frau kennengelernt, eine Deutsch-Türkin. Und dann ist eben die Situation entstanden, dass er als integriert gegolten hat und dass eben alles nach außen eigentlich ganz gut aussah. Eigentlich muss man sagen, ist das eine Mustergeschichte der Integration gewesen, wenn dann nicht diese grässliche Tat gekommen wäre.
Wie weit hat sich durch diesen Fall was getan oder verändert?
Ich glaube, dieser Fall ist für uns alle so wichtig, weil er gefühlt der Auftakt zu einer ganzen Reihe von weiteren Attentaten und Anschlägen in den Wochen und Monaten danach ist. Da war erst Mannheim, dann kam Solingen, dann kam Magdeburg, dann kam Aschaffenburg, dann kam München. In der Debatte wird immer wieder gesagt, die, die gefährlich sind, die müssen abgeschoben werden. Die, bei denen es keine Aufenthaltsberechtigung gibt, die müssen abgeschoben werden. Zur Wahrheit gehört aber eben dazu, dass diese konkrete Geschichte des Attentäters von Mannheim genau auf diese Fallgruppen nicht passt. So radikal und so brutal die Tat war, dass, wie er gelebt hat, die Art und Weise, wie er sich gegeben hat, passt nicht in die Kriterien, die im Augenblick bei Abschiebungen diskutiert werden.
Danke, Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte. Vielleicht geht's euch auch so. Irgendwie gibt's so ein leicht mulmiges Gefühl, wenn man auf einen Bahnübergang zusteuert, vor allem wenn der keine Schranken hat. Es gibt auch tatsächlich mehr Unfälle an Bahnübergängen und schon jetzt mehr Tote und Verletzte als in den beiden Jahren davor. Das zeigen Daten der zuständigen Bundesstelle, die NDR-Kollegen ausgewertet haben. Erst Anfang August hatte es den tragischen Unfall in Bad Zwischenahn gegeben, allerdings an einem Bahnübergang mit Schranken. Ein Mann und sein Sohn waren da ums Leben gekommen, weil ein Regionalzug den Wagen erfasst hatte. Christoph Heinzler hat zu dem Thema recherchiert. Wie und wodurch kommt es zu solchen Unfällen?
Vor allem durch Straßenverkehrsteilnehmer, also Autofahrer, Fußgänger, Fahrradfahrer, die nicht das tun, was man eigentlich an Bahnübergängen tun sollte, nämlich anhalten, die Signale übersehen. Manchmal leuchtet es da ja so ein Lichtzeichen, manchmal ist die Schranke zu, aber manchmal auch nur halb zu, da kann man drum rumfahren. Manche Leute tun das, manche sind aber auch abwesend, sehen nicht, gucken nicht und fahren dann vor den Zug.
Die Bahn will ja gegensteuern. Was plant die denn, um Unfälle an Bahnübergängen besser zu vermeiden?
Zwei Dinge eigentlich. Das tut sie schon seit Jahrzehnten. Sie versucht, die Zahl der Bahnübergänge zu verringern. Also gelegentlich einen Tunnel bauen, eine Brücke drüber oder einen Bahnübergang einfach ersatzlos streichen. Das ist nicht so einfach. Das ist teuer. Das dauert lange, die Diskussion mit den Beteiligten vor Ort, mit denen die Straße gehört. Und das kostet natürlich Geld und braucht lange, lange Genehmigungsprozesse. Und Nummer zwei, mehr Technik an die Bahnübergänge. Mehr Schranken, mehr Lichter, um das möglichst sicherer zu machen.
Und wie gut kann das funktionieren?
Das kann gut funktionieren. Wir sehen das an voll beschrankten Bahnübergängen. Also wenn die Schranke wirklich von einer Straßenseite zur anderen geht, sehr, sehr wenig passiert. Die Technik auch sehr selten ausfällt. Aber ein Drittel der Bahnübergänge hat keine Schranke, hat noch nicht mal ein Licht, sondern nur das berühmte Andreaskreuz, das sagt, pass auf, guck, ob ein Zug kommt. Da kann man natürlich mehr machen. Man kann auch was machen an Bahnübergängen, wo es noch Bahnübergangsposten gibt, also Leute, die bei einer Baustelle absichern, mit Hand die Schranke bedienen. Da gibt es auch Anlagen, die die Sicherheit erhöhen, falls das jemand vergisst, die Schranke zu schließen. Da geht noch was, aber all das kostet und all das dauert.
Dankeschön. Opfern Christoph Heinzler aus dem NDR-Rechercheteam. Und da gucken wir auch noch drauf. Er soll den Anschlag auf die Nord Stream Pipelines 2022 koordiniert haben. Italien will einen Ukrainer an Deutschland ausliefern. Das hat jetzt ein Gericht entschieden. Ermittler hatten den Mann Ende August im Urlaub mit seiner Familie an der Adriaküste festgenommen. In der Region Hannover und im Landkreis Hildesheim haben Ermittler heute früh mehrere Gebäude durchsucht. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft 8 Männern vor, eine rechtsradikale bewaffnete Gruppe gebildet zu haben. Auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gab es in dem Zusammenhang Razzien. Der Generalbundesanwalt erhebt nach NDR-Informationen Anklage gegen ein mutmaßliches Hisbollah-Mitglied aus Niedersachsen. Der Terrorverdächtige Fadel Z soll über ein Netzwerk von Tarnfirmen Bauteile für Kampfdrohnen beschafft haben. Eine davon sollen Terroristen gezielt auf ein Altenheim in Israel gelenkt haben. Und trotz aller Appelle von außen, die israelische Armee hat ihren Einsatz im Gazastreifen nochmal deutlich verschärft. Gazastadt war da zuletzt besonders im Fokus. Für Israel die Hochburg der radikalen Hamas. Das Militär hat da deswegen jetzt auch eine Offensive mit Bodentruppen gestartet. Julio Segador, NDR 2 Tel Aviv, was spielt sich da ab?
Ja, der Druck auf Gaza City, Gaza Stadt nimmt zu. Wir wissen von unseren Mitarbeitern, dass inzwischen der Ring enger gezogen wird von drei Seiten, nämlich von Norden, von Süden und von Osten. Kommen die Bodentruppen langsam allerdings nur voran. Langsam, warum? Weil es eben noch sehr, sehr viele Zivilisten in der Stadt gibt und weil natürlich auch der Widerstand der Hamas da ist. Aber es ist bestätigt, Benjamin Netanyahu selbst hat heute Morgen am Rande einer Gerichtsverhandlung davon gesprochen, dass nun eine weit angelegte Militäroperation begonnen hat und der israelische Verteidigungsminister Katz, der hat es auf einen sehr, sehr knappen Nenner gebracht, Gaza brennt.
Und was bedeutet das jetzt vor allem für die Menschen in Gazastadt, aber auch für die israelischen Geiseln, die Hamas ja noch festhält?
Also für die Zivilbevölkerung ist es natürlich ein sehr, sehr schlimmes Szenario, das sich jetzt beginnt abzuspielen. Denn was da jetzt kommt, das ist dieser sehr, sehr seit langer Zeit befürchtete Häuserkampf, ein Guerillakrieg und die Zivilisten, und es sind noch sehr, sehr viele Hunderttausende in der Stadt, die sind da mittendrin. Denn die Hamas, die Terrororganisation, die verwendet natürlich zivile Strukturen, wo sie sich verschanzt, von wo aus sie dann auch die Soldaten angreifen möchte. Und für die Geiseln ist es ebenfalls ein Szenario, das vor allem die Angehörigen sehr, sehr stark beunruhigt, denn sie sind menschliche Schutzschilde. Wir haben Informationen bekommen, dass die Geiseln zum Teil aus den Tunnelsystemen in Zeltlager, also an die Oberfläche gebracht wurden, wo sie dann auch als menschliche Schutzschilde fungieren sollen. Und die Angehörigen der Geiseln, die haben ihre Kritik heute früh schon sehr, sehr lautstark vorgebracht. Sie sagen, Benjamin Netanyahu, der israelische Premierminister, er opfert unsere Angehörigen für seinen Kriegskurs.
Dankeschön, Julia Segador, für diese Informationen aus Tel Aviv.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.